Christen sollen nicht nur jedes Jahr zum Arzt zu einer Voruntersuchung gehen, sondern auch ihre Seele in dem Lichte Gottes beleuchten lassen. So hat der Buchautor und ein Redner auf vielen Konferenzen, Gordon MacDonald, dieses Jahr die Christen gerade zum Jahresschluss aufgerufen. Ich denke, der Anlass an sich bewirkt das, ohne dass man das direkt anstrebt. So eine Jahreswende, wenn das Jahr zu Ende geht, es hat das einfach in dem Wesen der Dinge, dass man dann schon auch mal einen Rückblick macht. Man denkt zurück, man denkt aber auch schon nach vorn. Wenn jemand das auch vorhat, dass er noch jetzt sein Jahr analysieren will, jetzt in dieser Zeit, die wir hier zusammen sind, da will ich auch darin nicht stören, weil dann ist es bestimmt ein wichtiger und nötiger Anlass. Aber das Ziel meiner Predigt ist mehr der Ausblick nach vorn in das kommende Jahr. Als Anlass habe ich das Wort genommen aus der Jahreslosung dieses Jahres. Geschrieben steht das Wort im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Was ist hier gemeint mit Böse? Böses und Gutes, können ja wir natürlich jetzt die erste Frage uns stellen. Sind das Taten? Ist das Gute hier der Mensch oder etwas im Menschen? Was ist das Böse? Was ist Gut und Böse? Eine ewige Frage. Die Herkunft von dem Bösen an sich, das Böse an sich, eine ungelöste Frage für alle Denker, aber auch für uns. Wir können diese Antwort gar nicht geben. Wo ist der Ursprung des Bösen? In der Bibel hat das Gute und Böse viele Gesichter. Es wird in Lebenserfahrungen, in menschlichen Handlungen, aber auch in dem, wie Gott das bewertet, beleuchtet. Und das hat da viele Gesichter. Und so lesen wir, dass Jesus das einmal sehr deutlich gesagt hat. Wenn wir das jetzt sehr eng nehmen wollen, dann ist Gutes im absoluten Sinne nur bei Gott und er selber. Außer ihm gibt es nichts Gutes und keinen Guten. Das ist der ganz enge Sinn. Im Matthäusevangelium lesen wir, wie das dazu kam, dass Jesus diese Klarstellung uns Menschen gegeben hat. Aber auch außerhalb der Bibel, denke ich, wird über Gut und Böse geredet, wird unterschieden. Es wird als ein Wesensmerkmal genommen, das sich doch auch gegenübersteht. Das will man nicht so gerne vermengen und vermischen. So waren eine Fachzeitschrift, und das bringt das vielleicht zum Ausdruck, wie verworren das alles ist. Es war eine Fachzeitschrift für die Börse, für die Finanzen. Und da wurde auch zwischen Gut und Böse so unterschieden. Wer eine gute Aktie kaufen will, der muss in böse Branchen investieren. Denn geraucht, gesoffen, gespielt und gekämpft wird immer. Gut wird hier genannt, das, was viel Geld bringt. Böse wurde aber genannt, das, was zerstört, was vernichtet, was etwas Zerstörerisches in sich hat. Wir werden jetzt dieses breite Feld von diesem Bereichen des Guten und Bösen lassen und uns einfach an dem halten, was der Zusammenhang, der Text, in dem es vorkommt. Das, was Paulus hier als Rahmen gesteckt hat in seinem Brief an die Römer, das auch zur Grundlage nehmen. Und er sagt hier, dass es eine Reihe von Grundsätzen und Regeln gibt, wie Menschen, wie Gott es will, dass wir Menschen miteinander umgehen sollen. Und in diesem Rahmen hat er diesen Ausspruch gemacht: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. In dem Miteinander sollen wir Menschen nicht aufhören, daran festzuhalten, dass wir an das Gute festhalten. Und es wird für uns jetzt eine Möglichkeit sein, das etwas zu beleuchten, was die Schrift hier sagt, wo das für uns eine Herausforderung ist und warum es das Menschen doch oft auch so schwer fällt. Sicher ist das hier eine Anreihen Angebote. Römer Kapitel 12 ist ja das Kapitel, in dem der Römerbrief mit dem praktischen Leben beginnt. Bis dahin ist vieles erklärt von den geistlichen Gesetzen. Und dann beginnt praktisches Leben. Und man kann hier sagen, hier reiht sich ein Gebot an das andere an. Es wird direkt für uns als eine direkte Anwendung für das Leben gegeben. Und Gebote Gottes gehören ja auch zum christlichen Leben. Ich denke, das ist für uns eine fast natürliche Selbstverständlichkeit. Und wenn es noch nicht ist, dann soll es so werden. Gebote Gottes gehören zum christlichen Leben. Aber wenn wir uns jetzt die zweite Frage stellen, wieso eigentlich? Warum gehören Gebote Gottes zum christlichen Leben? Dann merken wir, wenn wir hier jetzt eine falsche Weiche einschlagen, da können wir hier weit abwandern von dem eigentlichen Gedanken Gottes. Auch in diesem Guten, in dem Gebot Gottes. Wozu sind Gebote Gottes da? Lass uns diese Fragen mal nachgehen. Was haben sie für einen Zweck? Und sie, ich würde sogar provokant fragen, bringt das immer Segen, Gebote Gottes zu befolgen? Wenn wir das wieder jetzt nicht mit sehr vielen Antworten beantworten, aber für uns doch sagen, wie können wir das rausfinden? Wann verstehen wir Gebote falsch? Wann ordnen wir die falsch ein? Wann können wir sagen, in die Richtung soll man nicht denken? Wenn es nur darum geht, dass du dadurch im Leben Erfolg hast, dann wird das schon ein schwieriges Kapitel werden. Wenn wir dann sagen, so werden wir bessere Menschen und so werden wir mit Gott in Ordnung kommen, dann gehen wir auf einen ganz gefährlichen Weg. Warum? Weil wir damit das größte Werk Gottes, dass Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes verlässt, Mensch wird, den Leidensweg geht, die Sünden der Menschen auf sich nimmt und stirbt und diesen Weg der Erniedrigung geht, wir machen das damit alles zunichte. Wir sagen damit, das brauchte ja gar nicht sein. Ich werde mich nur ein bisschen bemühen. Ich werde mich dafür einsetzen, das zu befolgen. Und dann wird ja das auch so möglich sein. Dann wäre dieser Weg Gottes ein, wir werden dem damit durchkreuzen. Und das ist das Anliegen von Apostel Paulus im Galaterbrief. Und sagt, wer das tut, der ist aus der Gnade Gottes gefallen. Und deswegen ist das für uns auch so deutlich. Wir müssen das immer mit dem Gebet des Herrn verbinden. Er hat zu seinem Vater im Himmel vor der Kreuzigung gesagt, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch bei mir vorbeigehen. Es traf ihm aber. Es ist unmöglich. Und deswegen ist das gefährlich für uns. Und das ist der Weg des Fluches, wann wir meinen, durch Halten der Gebote Gottes werden wir gerechte Menschen. Weil die Bibel das Selbstgerechtigkeit nennt, müssen wir hier bei den Geboten Gottes auch immer wieder von dem Ursprung her gucken, warum sind die uns gegeben? Und das wird uns vielleicht auch helfen, mit größerer Freude die Gebote Gottes zu befolgen. Sie sollen in unserem Leben die sündige Natur des Menschen aufdecken und sie sollen das Wesen Gottes offenbaren. Das beides machen Gebote Gottes. Sie decken das auf, was wir anders sind als Gott, dass wir sündige Menschen sind, und sie decken das Wesen Gottes auf. Sie beleuchten ihn, wie er ist. Deswegen ist das Evangelium nicht einfach ein Zuruf an alle Menschen, haltet die Gebote Gottes, sondern das Evangelium ist immer ein Ruf zu Gott hin selber. Es ist ein Ruf zu diesem Heiland, zu dem Retter, von dem wir so viele Worte über Weihnachten gesungen, gehört, gelesen und in uns hineingenommen haben. Zu diesem Retter sollen wir kommen. So nennt das auch das 12. Kapitel. Es beginnt ja mit den Geboten Gottes und deswegen heißt es hier auch, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Diese Erbarmungen Gottes, die sind die Grundlage dafür, dass wir sagen, Gebote Gottes will ich gerne befolgen. Ich will die in Acht nehmen im Leben. Ich will sie in meinem Leben verwirklichen lassen. Jedes Mal, wann sich bei einem Menschen etwas regt, zu Gott hin, ein Gedanke, ein frommer Wunsch, ein ehrliches Verlangen, ihm zu folgen, da sollen wir immer wissen, zuerst war hier ein Erbarmen Gottes an deinem Herzen dran. Und deswegen kam die Regung. Und so werden wir zu dankbaren Menschen. Und wir werden das verstehen, warum das alles entstanden ist. Und warum es überhaupt möglich ist, dass wir sündige Menschen mit einer ewigen, herrlichen Zukunft in der Herrlichkeit Gottes rechnen können. Es ist diese Erbarmung Gottes am Werk. Und deswegen geht das. Deswegen ist es möglich und wichtig zu tun. Deswegen hast du vielleicht in diesem Jahr dir vorgenommen, ich will das Jahr nicht abschließen, ich will mich ohne bekehrt zu sein. Wir lesen diese Worte im Alten Testament. Wir lesen die oft bei dem Erntedankfest. Der Sommer ist vergangen. Die Ernte ist da. Und wir sind immer noch nicht gerettet. Wenn du da stehst dann ist es nicht gut, jetzt schon wieder in das nächste Jahr zu schauen. Dann wäre das so wichtig, das, was du dir vorgenommen hast, jetzt noch zu tun. Einfach jetzt zu tun, weil da läuft uns die Zeit weg. Und dazu ist ja auch ein Jahr uns gegeben, damit wir merken, es laufen Zeiten und sie sind unwiderruflich weg. Und so kommt auch irgendwann mal der letzte Schlag unseres Herzens. Deswegen ist das wichtig. Und mit dem, dass wir die Gnade Jesu verwerfen, verwerfen wir das Wichtigste. Das Wichtigste, wir verwerfen Gottes Liebe. Und es geht nicht anders, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, ob wir da eine bessere Erklärung für haben als alle frommen Menschen. Wir werden ohne dieses Erbarmen Gottes nicht Barmherzigkeit erlangen. Ihre Sünde, sagte Jesus mal, ist in dem, dass sie nicht an mich glauben. Es waren nicht in erster Linie nur Verfehlungen der Moral. Wir wollen jetzt uns aber noch fragen, wie können wir dieses Gebot, diese Herausforderung, und ich denke, es ist für uns alle eine große Herausforderung, nicht vom Bösen sich überwinden zu lassen, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden. Wie soll das geschehen? Gibt es irgendwo praktische Hilfen für uns, dass wir sagen können, dadurch habe ich jetzt ein besseres Werkzeug in der Hand und ich will an diesem Ruf Gottes, an diesem Gebot Gottes festhalten. In dem Miteinander sollen wir nicht aufhören, am Guten festzuhalten. Ich denke, als fromme Menschen sind wir das nicht gewohnt oder wir widersprechen der Bibel nicht gern direkt. Das ist nicht unsere Lebenspraxis, da halten wir uns von zurück. Das geht uns da oft, denke ich, so wie in dem Gleichnis von den zwei Söhnen. Da hat Jesus mal gesagt, zu dem einen ist der Vater gekommen und hat gesagt, Sohn, wirst du gehen in den Weinberg arbeiten? Und er hat gesagt, ja, und er ging nicht. So machen wir das oft mit den Geboten Gottes, mit den biblischen Verordnungen. Wir widersprechen nicht direkt, aber wir machen es einfach nicht. Stillschweigend, ohne dass wir uns vielleicht selber eine Erklärung geben. Ich merke bei Neubekehrten, die kommen öfter mit solchen Fragen. Die kommen dann und sagen dann, das kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht befolgen. Das ist doch gar nicht möglich im Leben umzusetzen. Und dieses Wort ist eins von den Worten, die ja man auch als Christ gerne mal sagen würde. Das geht doch gar nicht. Das können wir doch gar nicht machen. Wie soll das geschehen? Ohne direkten Widerspruch lehnen wir das einfach ab. Und dafür, denke ich, gibt es zwei Gründe. Wir halten dieses Gebot viel zu allgemein. Es ist nicht so etwas, was direkt in eine Situation anwendbar ist. Es ist überall anwendbar und nirgendwo. Und weil es so allgemein ist, lassen wir es einfach als einen frommen Satz stehen. Und man sagt, wenn man sich Verse wünscht zur Taufe, dann wünschen sich die meisten so einen schön klingenden Satz. Aber das ist für uns dann doch so abstrakt und so weltfremd, dass in der praktischen Anwendung wir ihn dann doch zu allgemein halten. Und das Zweite, warum wir das nicht tun, das wird dann sehr praktisch. Und hier denke ich, wird fast bei jedem Menschen das Herz zusammenzucken. Weil wenn es erst wirklich in meine persönliche Situation dran ist, das zu befolgen, dann sagen wir doch, das geht nicht. Hier muss die Gerechtigkeit walten. Und hier werde ich nicht Böses mit Gutem vergelten. Hier ist wichtig, die Gerechtigkeit walten zu lassen. Und dann schalten wir das einfach damit aus, weil wir meinen, es ist ja auch wichtig. Es ist ja auch berechtigt zu tun. Und so wird das in der Praxis des Lebens oft irgendwo stehen gelassen und auch für allgemein gültig erklärt. Aber jetzt in meiner direkten Situation ist es einfach nicht anwendbar. Und das stimmt auch. Wer dieses Gebot befolgen will, der muss damit rechnen, dass er Verluste einfahren wird, dass er Nachteile haben wird, dass er vielleicht Leiden erleben wird. Deswegen sagt die Schrift hier uns hier auch, um das anzuwenden, was jetzt kommt. So beginnt ja Kapitel 12. Verändert euch in der Gesinnung eures Gemüts. Nur ein verändertes, vom Heiligen Geist verändertes Denken wird bereit sein, so einen Weg zu gehen und daran festzuhalten, dass es gut ist, dass es möglich ist, auch in meiner ganz persönlichen Situation. Alexander Solzhenitsyn hat mal so einen Satz dazu gesagt, auch als ein Mann, der ja das hautnah erleben müsste. Das Böse kann nicht besiegt werden, es muss durchlitten werden. Es sei denn, wie durch Leiden das, dann wird das besiegt. Ich will einfach nochmal diesen zweiten Weg uns beleuchten, dass wir Mut fassen, diesem Gebot zu wagen, uns in dieses Risiko zu begeben, dieses Gebot im Leben anzuwenden. Und ich denke, es hat etwas mit dem Gott zu tun, an den wir glauben. Und das sind ja auch, haben wir am Anfang gesagt, der Sinn der Gebote Gottes. Er will damit sein Wesen beleuchten. Er beleuchtet damit das, was er selber ist, wie er das selber tut. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, kennen wir auch aus der Bibel. Gott selber vergeltet nicht Böses mit Bösem. Das ist der große Grundsatz Gottes. Sonst wäre der Weg Jesu hier wirklich nicht nötig gewesen in diese Welt hinein. Hätte Gott dieses nicht selber angewandt, er hätte nicht Gutes gebracht. Er wäre mit dem Schwert gekommen. Er wäre nicht in diese Welt gekommen und hätte nicht diesen Weg des Guten gewählt, wenn das nicht sein eigenes Wesen wäre. Wir sind eine Gemeinde Gottes. Wir wollen das sichtbar machen, wer Gott ist und wie er ist. Und deswegen ist es wichtig, diese Gebote im Leben anzuwenden. Nicht, weil sie uns Vorteile bringen, nicht, weil wir dadurch die Herzen der Menschen erweichen. Vielleicht geschieht das alles, aber das ist nicht die Grundlage. Wenn wir darauf warten wollen, da werden wir es wahrscheinlich nicht wagen. Weil wir können vielleicht das andere erleben, das, was Gott auch selbst erlebt. Er erlebt Verachtung, Verspottung, Kreuzigung. Das erlebt er selber. Und wenn wir jetzt auf Erfolge aus sind, dann werden wir doch wieder sagen, nein, das funktioniert nicht. Dieses Gebot funktioniert nicht. So kann ich nicht in dieser Welt bestehen. Und so kann ich das auch nicht einfach annehmen und für mich übernehmen. Wir handeln oft anders. Ich denke, wir stehen auch als Eltern eine große Spannung, wenn wir merken, jemand beleidigt, verletzt unsere Kinder. Und dann kommt auf einmal der Satz, und wenn sie dich treten, dann trete zurück. Auch in einer christlichen Familie sollen wir uns gar nicht wundern, wenn wir so was auf einmal hören. Warum? Eigentlich können wir das mit nichts begründen, aber wir werden schon Ausreden finden. Aber ich denke, es kommt aus unserer Erfahrung, aus unserem Leben, weil wir das selber an nicht mehr daran glauben, dass es noch mit Gutem zu überwinden ist. Vielleicht kennen wir das von unserer Arbeit. Vielleicht haben wir das da aufgegeben, zu sagen, wir werden mit Guten weiter dranbleiben. Wir wollen an dem Guten festhalten, wissend, dass es eine Gesetzmäßigkeit Gottes ist. Nicht, weil uns das so viele Vorteile und sichtbare Erfolge bringt. Christen können das Böse mit Gutem überwinden, weil sie selber überwunden worden sind. Weil sie selber überwunden worden sind. Deswegen können und wollen sie das tun. Wenn wir noch einmal ein Zitat von Karl Barth hier mit reinnehmen, dann hat er das mal zu einem anderen Anlass. Aber einfach um dieses Grundprinzip zu verstehen, warum wir Gebote Gottes befolgen sollen, in vielen Fällen setzen wir da wahrscheinlich unsere eigenen Erwartungen rein. Er hat es mal so gesagt. Christen sind keine Wundertäter, auch keine Welterneuerer, sondern sie sind einfach Laufburschen und Laufmädchen, die herkommen von Gottes Güte, selber diese Güte weitertragen. Und zwar, indem sie selber so handeln, wie Gott es ihnen vorgemacht hat. Laufburschen und Laufmädchen nehmen sich dabei nicht zu wichtig. Sie bringen nicht die Güte in die Welt. Sie leben ja selber davon. Das ist vielleicht der entscheidende Unterschied. Die Gebote Gottes zeigen uns, wie unser Gott ist und wer er ist. Es ist nicht dazu da, damit wir letztendlich selbstzufrieden uns lehnend sagen, jetzt ist alles gut, jetzt sind wir endlich gut. Ich will mit einer Geschichte das abschließen. Eine Geschichte mit einem guten Ausgang, weil das kann es ja auch geben. Ich will das nicht so düster hinstellen und uns noch erschrecken damit, wer diesen Weg des Guten wählt, der wird nur gepeinigt und leiden müssen. Ich glaube, wir überlassen das Ergebnis Gott. Dann werden wir uns mehr an diesem Gebot Gottes auch wagen, in dieses Risiko einzugehen. Es war ein französischer Evangelist, der in Italien geboren wurde und wegen seines Glaubens dann auch in ein KZ kam während dem Zweiten Weltkrieg. Und am Weihnachtsabend 1943 hat der Lagerkommandant ihn zu sich gerufen. Er kam rein, er schreibt, ich war damals schon nur 45 Kilo schwer oder wiegte nur noch so wenig. Er war ganz ausgemagert. Mit einem kahlen Oberkörper und barfuß stand ich vor einem reich gedeckten Tisch. Und der Mann dahinter, der ließ sich das schmecken. Er hat ihm nichts gesagt, er hat nur sehr appetitlich gegessen und dem Gefangenen da stehen lassen. Und dann sagt er, kam der Böse zu mir und flüsterte mich ins Ohr und fragte, der Potzer, glaubst du immer noch an den Psalm 23? Da steht geschrieben, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Im Stillen, sagt er, habe ich zu Gott gebetet. Und da habe ich mir selber sagen können, ja, ich glaube an den Psalm 23 weiter. Aber das war noch nicht alles. Nach dem appetitlichen Abendessen hat der Kommandant dann Kaffee bestellt und dann ein Päckchen aufgemacht mit Kuchen und Kekse. Und als er das mit Genuss gekostet hatte, dann hat er gesagt, da Pozza, deine Frau ist eine ausgezeichnete Köchin. Die Jahre, die du hier sitzt, bekomme ich immer wieder Päckchen für dich mit leckerem Kuchen und Kekse. Und dann hat er das nicht ausgehalten. Dann hat er gesagt, lassen Sie mich wenigstens einmal daran riechen. Aber er hat es nicht erlaubt. Er hat ihn verflucht und rausgejagt. Als es dann alles zu Ende war, dann hat dieser gläubige Mann den Wunsch gehabt, nach dem Ende des Krieges diesen Kommandant aufzusuchen. Aber er hat sich versteckt und das dauerte 10 Jahre. Da hat er ihn aufgespürt. Hat er noch ein Pastor mitgenommen und sie sind dahin und haben ihn besucht. Natürlich erkennt man die Menschen nicht wieder, wenn die erstmal wieder wohl ernährt sind. Und er hat diesen Mann auch nicht erkannt. Er hat dann gesagt, erinnern Sie sich an den Weihnachten 43. Und dann wurde er blass und sagte, jetzt sind Sie gekommen, sich zu rächen. Dann hat er gesagt, ja. Aber vielleicht nicht so, wie Sie meinen. Er hat dann wieder eine Dose mitgehabt mit einem Kuchen und hat gefragt, ob sie die Frau von diesem Kommandanten vielleicht Kaffee aufstellen würde. Und als sie das dann gemacht hatte, hat er den Kuchen auf den Tisch gestellt und sie haben alle schweigend den Kuchen gekostet. Aber das wurde dann irgendwann unterbrochen von den Tränen dieses Menschen. Und er hat bei dem ehemaligen Häftling um Verzeihung gebeten für seine Tat. Er begann zu weinen und hat das dann aus seinem Herzen so rausgebracht. Und er hat ihm nur gesagt, in Jesus habe ich dir schon lange vergeben, schon damals. Sie haben sich verabschiedet und nach einem Jahr ist dieser Mann mit seiner Frau zum lebendigen Glauben gekommen. Es wird bestimmt nicht immer sichtbar so viel Erfolg geben, oder so einen direkten Erfolg. Aber deswegen wird dieses Gebot Gottes, soll das bei uns nicht aussterben. Gott wünscht, er will uns ermutigen, dass wir dieses Risiko im Leben eingehen und solche Dinge einfach tun, weil wir damit ihn selber sichtbar machen. Das Jahr geht zu Ende. Wir haben bestimmt noch Sachen, die wir vielleicht noch klären wollen in diesen paar Stunden. Aber wir haben heute auch nach vorne geschaut und fragen uns, werden wir diesen Herausforderungen, Pflichten und auch Herausforderungen des Glaubens gerecht werden? Wenn wir alleine die Jahreslosung nehmen, dann merken wir, wie unbehaglich uns wird, wenn wir sagen, ich will das wirklich tun. Ich will diese Worte wirklich im Leben anwenden. Und somit will ich deswegen uns auch ermutigen, wie wir das auch in den Liedern heute gehört haben, eine Strophe lesen aus dem Gedicht oder Lied von Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten. Wunderbar geboren. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen.